Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Der erste Grand Slam des Jahres, er ist schon wieder Geschichte. Der erste Monat ist auch gespielt. Der australische Tennissommer neigt sich dem Ende. Und wir haben die beiden ersten Sieger der großen vier Majors in diesem Jahr. Bei den Frauen ist es Elena Rybakina und bei den Männern Carlos Alcaraz. Mit dabei und quasi bereit für einen kleinen Rückblick ist auch Henrike heute. Hallo.
Hi Daniel. Naja, wie bereit ich bin, müssen wir mal schauen. In Köln, für alle nicht in Köln Lebenden. Es ist Karneval und ich habe heute natürlich direkt mal die Frühstückssitzung der Stucksitzung mitgemacht. Ja, also wenn es heute ein bisschen an Qualität mangelt, dann tut's mir leid.
Dann, genau, sind natürlich wie immer die anderen schuld, wie das bei uns so ja, Sache ist, richtig?
Ich bin gerade aus dem Bärenkostüm ausgestiegen und sitze hier quasi direkt am Mikrofon, um mit euch über die letzten, 15 Tage, ja, 2 Wochen, sagen wir 2 Wochen, australischen Grand Slam zu reden und findet sich, hoffe ich.
Also ich meine, ich auch.
So schlecht zum Ende war es ja gar nicht.
Eben, das ist es, denn du sagtest es gerade, Frühstückssitzung. Ich glaube, die ein oder andere Frühstückssitzung, die haben wir als Tennisfans natürlich jetzt durch die Zeitverschiebung auch hinter uns. Und ja. Wir haben gerade schon im Vorgespräch kurz das so ein bisschen angerissen. Diese Australian Open, die waren lange Zeit ein Turnier, das einen interessanten Verlauf natürlich hatte. Aber wo wir schon, glaube ich, lange sagen konnten, also so die richtig großartigen Matches oder Tage, wo wir vielleicht auch in 5 bis 10 Jahren sagen, sag mal, weißt du noch, das fehlte so ein bisschen. Und dann sind wir jetzt Richtung Finalwochenende gegangen. Und ich glaube, gerade auch, wenn wir jetzt noch mal so Revue passieren lassen, der vergangene Freitag mit den beiden Halbfinals bei den Männern, das war, glaube ich, so ein Tag, wo man schon vermuten kann, da werden wir in 10 Jahren vielleicht noch mal draufschauen. Beziehungsweise, wenn jemand diese Halbfinals anspricht, gerade auch so als du, dann könnte man sich auch in der Dekade durchaus noch mal an diesen Tag erinnern.
Ja, also wer für den Tag komplett ein Ticket hatte für beide Matches, glaube ich, hat was für sein Geld gekriegt, auf jeden Fall. Grandioses Tennis, aus Sicht von Alexander Zverev natürlich wieder mal sehr unglücklich, dass er da am Ende nicht die Kurve gekriegt hat. Aber gut, man kann ja jetzt sagen, gegen den er verloren hat, Carlos Alcaraz, haben alle verloren. Insofern ist er da in guter Gesellschaft. Aber auch Novak Djokovic, dass der sich noch so durchbeißt, enorm, auch heute wieder im Finale, sich da dann doch noch mal alles reinzuwerfen, ist schon immer wieder beeindruckend, auch weil er ja durchaus mit dem Sieg gegen Sinner dann doch gezeigt hat, dass er es noch schaffen kann, sich zu erwehren. Ich glaube, für Djokovic war das Problem, dass er sich gegen 2 wehren muss und nicht nur einen. Dann hätte es vielleicht noch mal ein bisschen anders ausgesehen. Aber wir haben es ja im Vorgespräch gesagt, oder ich habe es gesagt, die Australian Open haben zwar so an Tag 1 jetzt mal für beide Hälften natürlich ein bisschen wild angefangen. Da gab es einige Upsets, aber danach plätscherte das dann doch so vor sich hin, abgesehen jetzt von so Highlights wie Stan Wawrinka und so. Aber zum Ende hin haben sie dann doch jetzt beschlossen, müssen wir doch irgendwie noch eine Schleife um das Ganze drumherum machen und der Glitzer kommt dann quasi zum Schluss. Ich weiß, du hast die Halbfinals gesehen von den Herren. Man war schon zum Ende hin, auch mit dem Damenfinale, jetzt durchaus gut unterhalten.
Ja, ich glaube, was auch die Besonderheit war, weil wir freuen uns sonst eigentlich ja über 2 Elemente in so einem Tennismatch. Entweder wenn das Niveau sehr, sehr hoch ist oder wenn man eine gewisse Dramatik hat. Und ich glaube, gerade der Freitag ist so ein Tag der Seltenheit für einen Halbfinaltag bei den Grand Slams, weil du, glaube ich, ganz, ganz selten 2 Matches hintereinander hast, die sowohl an Dramatik als auch an Qualität des Spiels, in dem Fall aller 4 Akteure, sich eigentlich in nichts nachsteht. Und ich glaube, das hat diesen Tag am Ende halt auch ausgemacht. Also du hattest einerseits natürlich zu Anfang dieses Match von Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz, wo es zuerst so aussah, als würde das Ganze sogar relativ schnell gehen und es wird ein klarer Dreisatzerfolg für Carlos Alcaraz. Dann hast du seine Krämpfe. Dann wird das vielleicht auch stimmungstechnisch so ein bisschen anders, weil Zverev sich da aus meiner Sicht auch richtig ein bisschen gewehrt hat verbal. Dann beißt er sich ins Match rein und da möchte ich schon mal vielleicht auch, bevor wir gleich nochmal eher oder genauer auf Alexander Zverev eingehen, aber das zum Beispiel war eine Qualität, wo ich sagen würde, daran siehst du halt auch wirklich nochmal eine Entwicklung an ihm, weil ich würde jetzt mal behaupten, so vor 5 oder 6 Jahren, wenn er so an diesem Punkt gewesen wäre, wo er 2 Sätze zurückliegt, wo du dann die Situation hast, dass Alcaraz körperlich aussetzen muss, sich behandeln lassen muss, du dich vielleicht dann auch ein bisschen ungerecht behandelt fühlst und dich dann auch wirklich verbal ganz offensichtlich beschwerst, dass du dann vom Kopf her das aber ausschalten kannst und im Grunde dann erst anfängst, dein bestes Tennis zu spielen, das ist etwas, das habe ich dann auch nach dem Match gedacht, obwohl er dann ja eigentlich der tragische Held war. Mensch, also wenn Alexander Zverev sich das bewahrt, dann würde ich nicht ausschließen, dass er es wirklich auch nochmal schafft, diesen Grand Slam zu gewinnen. Und da dachte man ja schon, naja gut, was soll denn jetzt noch kommen? Wir werden ja heute nicht 2-mal belohnt. Jetzt geht Jannik Sinner wahrscheinlich glatt in 3 Sätzen gegen Novak Djokovic durch. Und dass dann gerade Novak Djokovic also wirklich sich so stark nochmal präsentiert, gerade auch nach diesem Turnierverlauf, den er da vorher hatte. Und was mich besonders fasziniert hat an dem Tag, dass er vor allem in diesen ganz engen Momenten, wenn er mit dem Rücken zur Wand stand, wenn er Breakbälle gegen sich hatte, es immer und immer wieder schafft, genau diese Punkte dann für sich zu gewinnen. Das war etwas, das hat mich wirklich unheimlich fasziniert. Und das war für mich auch so ein bisschen eigentlich die Erzählung dieses Matches, wenn man das jetzt so auf einen Punkt runterbrechen müsste. Ja, und dann ging es Samstag weiter mit einem Finale bei den Frauen, wo ich den Eindruck hatte, schon damals bei den WTA-Finals, wo die beiden aufeinander getroffen sind, dass wir eine Elena Rybakina haben, die halt nicht nur wieder zu ihrer Topform gefunden hat, sondern die sich vor allem auch vom Kopf her total gesettelt hat und von einem Selbstbewusstsein lebt, was, glaube ich, dann auch dazu geführt hat, dass wir so ein gutes Finale bei den Damen gesehen haben, weil aus meiner Sicht da 2 sehr selbstbewusste Spielerinnen gegeneinander gespielt haben. Das ist im Tennis ja immer die Besonderheit, egal ob Männer oder Frauen. Ja, und ich glaube, dann mit dem heutigen Finale wurden wir dann im Grunde auch nochmal belohnt, weil aus meiner Sicht Novak Djokovic auch wieder ein klasse Match gespielt hat, auch wenn Carlos Alcaraz am Ende natürlich der verdiente Sieger ist. So, lange Rede, kurzer Sinn.
Ja, aber es trifft ja alles zu, was du auch gesagt hast. Ich meine, Alexander Zverev tut mir unglaublich leid, weil er macht unglaublich viel richtig und dann kriegt er am Ende irgendwie die Kurve nicht. Weil ich persönlich habe das Gefühl, wäre Alexander Zverev auf Djokovic getroffen, hätte er eine bessere Chance gehabt als gegen Sinner. Weil ich persönlich glaube, dass er bei Djokovic eher das Gefühl hat, den kann ich besiegen, als bei einem Sinner, ist jetzt meine persönliche Theorie. Also ich habe mir dann schon überlegt, dass hätte Zverev das gewonnen gegen Alcaraz und wäre er dann gegen Djokovic gegangen, wäre es ihm tendenziell leichter gefallen. Einfach so schoss mir heute Morgen so durch den Kopf, ich weiß es nicht. Aber Novak Djokovic, natürlich beeindruckend auch, was du gesagt hast. Und das mit dem abgewehrten Breakbällen, das hat sich ja jetzt auch im Finale gezeigt. Also ich meine, laut Statistik hat er 16 Breakbälle gegen sich gehabt und davon 11 abgewehrt. Das ist eine enorme Quote. Geholfen hat es ihm am Ende natürlich nichts. Aber das zeigt einfach, dass er, wie unglaublich stabil er nach wie vor ist in diesen erfahrenen Situationen, wo es einfach Erfahrung braucht, wo er einfach sich auf sich selber verlassen kann. Und ich denke, am Ende hat ihn da so eine Mischung aus Talent und physisch wahrscheinlich dann doch in die Knie gezwungen, weil ein Alcaraz das kann, was ein Djokovic auch kann. Und er ist halt einfach nur mal, weiß ich nicht, 15 Jahre jünger. Ja, kommt hin. 16, glaube ich. Also das wird wahrscheinlich den Unterschied machen. Und ja, das Damenfinale, finde ich, hat einfach gezeigt, wie weit Frauentennis inzwischen einfach auch gekommen ist in seiner ganzen Physis auch. Klar, nun hat man mit einer Arina Sabalenka und einer Elena Rybakina zwei Prototypen oder zwei besondere Beispiele dafür, wie Power im Damentennis funktioniert. Beide sind sehr groß, können das natürlich auch entsprechend ausnutzen. Beide sind sehr fit und bekannt für ihre harten Schläge und Aufschläge. Aber das ist einfach etwas, wenn ich die beiden sehe, was mich halt nach wie vor beeindruckt, wie sehr sich das auch optisch und von der ganzen Dynamik her dann doch dem Tennis gleich nicht, dass ich wollen würde. Ich finde das jetzt gut, dass es so ist. Ich stelle es jetzt einfach mal nur fest. Also ich finde, Tennis muss ich gleich sehen. Aber beiden sind natürlich einfach enorme Beispiele, wie einfach diese Mischung aus Selbstbewusstsein, der nötigen Power einfach auch geht, um das Ganze dann auch unglaublich spannend und unterhaltend zu machen und eigentlich auch unglaublich beeindruckend. Und ich finde es interessant, wie sehr Elena Rybakina sich da doch scheinbar so ein bisschen in den Kopf von Sabalenka irgendwie gearbeitet hat oder wie sehr sie in der Lage ist, Sabalenka dann doch vor Probleme zu stellen. Ja, also ich meine, wenn es so weitergeht, können wir zumindest, was die Qualität der Matches angeht, uns nicht beschweren. Was dann am Ende vielleicht die Siegerlisten, gerade auf Herrenseite angeht, müsste man mal schauen, weil wir haben jetzt 9 Grand Slams in Folge entweder Alcaraz oder Sinner als Titelträger gehabt. Also wenn da jetzt mal wer anders kommt, sag ich auch nicht nein. Wobei man ja immer unterhalten, insofern will ich mich auch nicht beschweren.
Ja, also ich glaube, das ist sportlich auch etwas, was wir, glaube ich, positiv dann aus den Australian Open mitnehmen können, nämlich dass am Ende der Sieger Carlos Alcaraz heißt, dass wir aber zumindest jetzt aktuell zwei Spieler hatten, wo man schon das Gefühl haben kann, die können die auch schlagen, also sowohl Alexander Zverev als eben auch Novak Djokovic, der es dann bei Sinner sogar auch geschafft hat. Und da habe ich noch so ein bisschen gedacht, wenn man das jetzt so Revue passieren lässt, den ersten Monat der neuen Tennissaison, können wir sagen, Novak Djokovic ist die bisherige Entdeckung der Saison?
Ja, vielleicht. Also ist natürlich auch so ein bisschen die Frage bei Novak Djokovic, ne? Ich meine, der weiß, dass sein Stündlein so langsam geschlagen hat. Ne? Der wird nicht mehr viele Chancen haben, seinen Traum von der 25 voll zu machen und Australien. Entschuldigung. Australien war da so eine von den Möglichkeiten, weil er da natürlich mit, was haben wir, 8 Titeln? 10? Nee, 10. Sorry. 10. Natürlich auch gut liegt. Dass er wusste, da hat er eine gute Chance offen geläuft. Dann kommt jetzt noch Wimbledon. Aber bei allen anderen Turnieren wird es halt auch langsam schwierig und irgendwann läuft ihm auch die Zeit davon. Aber es hat mich halt einfach mal massivst beeindruckt, dass er doch geschafft hat, sich wieder diese Chance zu geben. Dass er sie am Ende nicht ergreifen konnte, gut, das ist wie bei Zverev, ne? Mal klappt's nicht. Aber es hat mich schon enorm, enorm beeindruckt, dass er es doch noch mal geschafft hat, sich diese Chance zu geben, die 25 voll zu machen.
Ja, und wir haben ja auch immer darüber gesprochen, dass wenn Djokovic vielleicht nochmal eine Chance hat, dass es eher in Wimbledon der Fall sein wird, weil er da auch den Vorteil hat, dass er die Ballwechsel wirklich noch aktiver kurz halten kann. Das war hier ja auch durchaus seine Taktik. Nur gerade deswegen, finde ich, kann man jetzt ja auch Wimbledon auch nochmal ein bisschen gespannter sein. Also natürlich sind das noch ein paar Monate hin und da kann sich in Sachen Physis, Fitness natürlich auch noch mal viel verändern. Wir wissen ja jetzt nicht, wie der weitere Saisonverlauf so ist bei den jeweiligen Akteuren. Aber letztendlich hat er sich in Sachen Selbstvertrauen ja wirklich noch mal einen ordentlichen Schub geben können.
Ja, ich denke auch. Also Ich meine, andererseits, was soll der arme Mann auch machen? Ne? Er hat diese Zahl vor sich und mehr wie versuchen kann er es auch nicht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Alexander Zverev, glaube ich, so langsam für sich lernt. Ich fand seine Pressekonferenz nach der Niederlage interessant. Ich fand ihn da doch relativ schnell, relativ aufgeräumt, auch wenn man an letztes Jahr denkt. Und er hat dann sowas Ähnliches gesagt. Also mehr wie versuchen kann er es am Ende nicht. Und entweder es klappt oder es klappt nicht. Weil ich dann auch wieder gedacht habe, ach, jetzt geht wieder diese Diskussion los. Hätte er es schaffen müssen? Ja, nein, grün Gummibaum. Und ich dachte mir so, ich meine, am Ende ist es so, wie es ist. Und ich glaube, solange jemand da auch wirklich zeigt, dass er oder sie, wie auch immer, es versucht, mehr kann man ja auch gar nicht tun. Und ich glaube, da muss ich mich auch selber manchmal zur Ordnung rufen und sagen, ja, man wünscht das irgendwie jemanden oder es ist natürlich die Krönung der Karriere, aber es gibt nun mal halt bei ganz vielen Leuten, wo es dann halt auch nie klappt. Und ich weiß nicht, ob am Ende ein Grand Slam zu haben oder keinen wirklich noch so den Unterschied macht. Klar, du kannst sagen, okay, einmal hast du es hinbekommen, einmal nicht, das ist doch mehr wert. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt, wenn ich mir auf eine Karriere von einem Alexander Zverev schaue und die von einem Daniel Medvedev zum Beispiel, wie auch immer die sich noch gestalten. Ich meine, das ist jetzt, da wird noch viel rein, viel Wasser den Rhein so rum, viel Wasser den Rhein runterfließen. Aber ich weiß nicht, ob man dann am Ende sagen kann, deine Karriere ist definitiv besser verlaufen, nur weil du diesen einen Grand Slam hast. Also da hat sich meine Sicht vielleicht auch wegen Alcaraz und einem Sinner, weil die natürlich auch andere, ich sag mal, die Messlatte wieder hochgelegt haben, hat sich da so ein bisschen meine Einstellung auch geändert. Nicht im Sinne von, dass ich einem Medvedev aberkennen will, was er geleistet hat, sondern es differenzierter zu betrachten, was eine gute Karriere ist. Wenn du verstehst, wie ich es meine.
Ja, da fangen wir eigentlich so eine Grundsatzdiskussion an, wo ich vermuten würde, die fängt ja eigentlich noch niederschwelliger an, nämlich, dass du, glaube ich, schon für die ganz breite Masse, also nicht nur Leute wie wir, die auf Tennis wirklich einen Fokus haben, sondern damit meine ich jetzt diejenigen, die halt wirklich so mehr oder weniger ausschließlich Grand Slams verfolgen und vielleicht noch irgendwie bei Olympia ein bisschen was mitbekommen, dass die natürlich schon sagen, wenn Alexander Zverev am Ende seiner Karriere es nicht, wie du sagtest, irgendwie mal geschafft hat, einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen, dass da schon gesagt wird, naja, der hat es ja eigentlich nie wirklich geschafft, der hat ja nie wirklich was Großes erreicht, trotz seines Olympiasieges, der dann aber gerade im Tennis doch komischerweise ganz schnell auch wieder vergessen wird, eben weil die Grand-Slams da aber auch einfach drüberstehen. Und dass wir da natürlich auch noch mal anders bewerten, ja, das ist sicherlich richtig. Wobei ich sagen würde, dass wir da schon, ich will jetzt nicht sagen, fairer sind als das breite Publikum. Aber wir, glaube ich, schon mehr Abstufung machen, weil wir sagen, natürlich hat jemand wie ein Djokovic oder auch ein Sinner oder ein Alcaraz eine viel bemerkenswertere Karriere dann am Ende vielleicht hingelegt als ein Alexander Zverev. Aber trotzdem war die Karriere ganz, ganz großartig. Und wir würden das, glaube ich, dann eher so formulieren, wenn er diesen Titel holt, dass wir sagen, ja, er hat ihn halt auch vergeudet, ja. Er hat ihn nicht vergeudet, sondern er hat ihn vergoldet. So rum wollte ich das.
Ja, wahrscheinlich hast du recht am Ende, ne? Wie gesagt, es ist ein schmaler Grat, weil man will natürlich die Leistung, die es braucht, um so einen Grand Slam zu gewinnen, auch niemandem wegnehmen, der es dann geschafft hat, ne? Wir zählen die ja nicht umsonst zu den wichtigsten Turnieren. Das hat ja durchaus auch so seinen Sinn und seinen Hintergrund. Aber irgendwie muss ich sagen, dass es mir mit der Zeit und auch wenn ich sehe, was geleistet wird, und ich habe das Gefühl, dass da halt auch die Margen immer dünner werden, ne? Der Unterschied wird immer kleiner, sei es bei den Herren oder bei den Damen. Klar, bei den Herren ist es noch ein bisschen größer, weil halt ein Jannik Sinner und ein Carlos Alcaraz da in ihrer eigenen Sphäre schweben. Und danach kommt dann Zverev und danach kommt dann der Rest, ich sag mal im Sinne von konstanter Leistung. Aber auch bei den Damen wird der Unterschied zwischen allen irgendwie kleiner. Es gibt natürlich auch so Verschiebungen jetzt, dass sich dann mehr wieder so Gruppen bilden oder Personen rausbilden, die es können oder nicht. Aber ich finde, unter den Leuten, die dann die Grand Slams gewinnen oder die sie dann halt knapp verpassen im Finale, da ist dann der Unterschied halt auch in Teilen so gering, dass es dann irgendwann schwer wird zu sagen, ja, okay, das ist jetzt irgendwie klar, dass das so ausgehen musste. Weil auch jetzt im Finale Alcaraz Djokovic, ne, klar, am Ende war es schon irgendwie deutlich und von dem, was ich so gesehen habe, glaube ich schon, dass es am Ende auch ein in gewissen Rahmen körperliches Ding war, dass Alcaraz es halt einfach geschafft hat, es dann doch länger nach Hause zu fahren. Aber jetzt deswegen zu sagen, Djokovic hat es irgendwie nicht hinbekommen oder ist halt schlechter, es fällt mir schon schwer und ich bin definitiv kein Djokovic-Fan. Und ja, ich ziehe halt auch nach wie vor meinen Hut davor, wie Djokovic auch ein guter Verlierer ist. Ist mir jetzt wieder aufgefallen, dass er das einfach da wirklich bei allem, was man über ihn sagen kann und so ganz sympathisch ist er mir nicht, ihm einfach lassen muss, dass er ein ganz, ganz fairer Sportsmann ist, also der in all seiner Glorie es nie verlernt hat, gut zu verlieren. Ja, ich finde, einerseits bilden sich da mehr so schon Leistungsträger raus, sei es bei den Damen oder bei den Herren, aber andererseits finde ich es, wenn man so Dinge wie die Mühe, die sich jemand macht, die Leistung, die jemand reinwirft, um gegen diese Top-Leute zu bestehen, es irgendwie schwerer macht zu sagen, ja, die einen haben es verdient, die anderen nicht oder ihr seid besser oder nicht. Ne? Weil es muss ja auch jemanden geben, der verliert. Es muss jemanden geben, der es testet. Ne? Die Größe von einem Alcaraz und einem Sinner, wenn sie jetzt nicht gerade gegeneinander spielen, muss halt auch daher kommen, weil es jemand anderes gibt, der sie testet und der sie dazu zwingt, so gut zu sein. Dasselbe wie mit einer Sabalenka. Na, da muss dann halt eine Rybakina kommen und sagen, so, jetzt gucken wir mal, wie es ausgeht.
Ja, also gut formuliert, weil das, glaube ich, also aus meiner Sicht war das jetzt ein Plädoyer für die, ich sag mal, breite Masse im Tennissport und ich glaube, auch wenn ich das im Podcast hier schon oft als Beispiel genommen habe, aber da werde ich halt nicht müde, das zu sagen, ist halt zum Beispiel auch eine Karriere von einem Philipp Kohlschreiber, der ganz großartige Siege hatte, der eigentlich seine ganze Karriere über in den Top 100 stand, was ganz, ganz wenige Spieler nur geschafft haben. Und bei dem die breite Masse trotzdem sagen würde, naja, so richtig was gewonnen hat er ja nie. Und das ist natürlich hochgradig unfair ihm gegenüber, weil der hat auch jeden Tag ganz viel investiert an Fitness, an Training, in spielerische, taktische Elemente. Der hat Dinge ausprobiert, Neues gemacht, hat sich neu hinterfragt, wie jeder andere auch. Und da kam am Ende eine ganz großartige Karriere heraus.
Ja, und das ist ja auch diese Diskussion, die man am Ende hat, auch wegen des Preisgeldes. Ich will gar nicht in die einsteigen jetzt, aber es ist natürlich am Ende bis zu einem gewissen Grad dieselbe Diskussionsgrundlage. Was wollen wir honorieren? Wollen wir honorieren, dass du am Ende mehr Zeit auf dem Platz verbracht hast? Oder wollen wir grundsätzlich honorieren die Leistung, die du vorher und nachher auch rein investierst? Ne, klar, es gehört auch dazu, es abrufen zu können. Am Ende geht es halt nun mal darum, Matches zu spielen und sie zu gewinnen. Dafür trainierst du ja. Aber ich finde, man kann nicht vergessen, dass drumherum ein Riesenanteil an dieser Karriere ausmacht. Und da ist natürlich ein Philipp Kohlschreiber, ähnlich auch wie ein David Ferrer, wahrscheinlich einfach auch in einer ganz beschissenen Zeit unterwegs gewesen. Wenn du da halt so 4, 5 Top-Leute um dich hast, die Big Three, dann noch einen Andy Murray und auch einen Stan Wawrinka. Wenn ich jetzt mal dann wieder doch auf die Grand Slams gucke, ist es halt unglaublich schwierig. Also ich meine, auch Kohlschreiber ist ja in der Zeit unterwegs gewesen mit einer unglaublichen Leistungsdichte, den Herren, also mit einer vergleichbaren Leistungsdichte. einfach viele Herren, die auf einem ähnlich guten Niveau spielen, wo es dann Kleinigkeiten sind, die den Unterschied machen. Und dann hast du da halt diese 3, 4 Leuchttürme, die dann gerade von wegziehen. Aber das macht den anderen Teil ja nicht unwichtig oder die Mühe, die reingeworfen wird, nicht. Am Ende muss jeder dafür trainieren, halbwegs auf der Tour was leisten zu können. Es ist halt einfach so. Und es wird nicht weniger, es wird ja eher mehr. Also die Komponente dessen, wie bereite ich mich vor, wie trainiere ich, wie gehe ich meine Ernährung an, wie gehe ich meine Regeneration an, das wird ja eher wichtiger als weniger wichtig.
Das ist richtig. Und weil du das gerade sagtest, es gab Spieler zu der Zeit, die ja die Titel unter sich aufgeteilt haben. Da können wir ja vielleicht sogar oder eventuell sitzen wir am Ende der Karriere eines Alexander Zverevs, eines Stefanos Tsitsipas, auch von einem Daniil Medvedev, der es dann immerhin einmal geschafft hat, und sagen, ja, und die Generation, die hatte halt das Pech, dass sie quasi übersprungen wurde, weil die Big Three waren weg und wir dachten eigentlich so, jetzt ordnet sich Tennis neu und wir haben ganz viele verschiedene Grand-Slam-Sieger und stattdessen wurde aber, ich glaube, man kann sagen, eine Generation einfach komplett übersprungen und es kam mit Jannik Sinner und Carlos Alcaraz gleich die nächste, die ebenso dominant gewesen ist.
Ja, es ist halt so, also man kann sich ja irgendwie einerseits erfreuen. Ich meine, wir wissen nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn die beiden nicht geschafft hätten, direkt nachzuziehen. Es ist einerseits irgendwie erschreckend, dass wir da diese Big Three-Serie hatten, die ja mit Novak Djokovic jetzt in der Form noch weitergeht, der ja quasi nochmal so diese zeitliche Brücke schafft und die jetzt einfach übergeht in diese nächste Big Whoever It Is. Serie, das ist schon enorm selten einfach, glaube ich, das erleben zu können. Aber auch hier, naja, wenn du mal diese Ära hast mit diesen Top-Leuten, an wen kann man sich dem dann orientieren? Genau an diesen Leuten. Du siehst es ja auch bei den Damen. Ich weiß nicht, wie viele außerhalb von den US-amerikanischen Spielerinnen und Spielern jetzt vielleicht eine Serena Williams oder eine Venus Williams als ihre großen Vorbilder heranziehen, das weiß ich nicht. Aber du merkst schon, wie, wenn einer mal schafft, den Standard hochzusetzen, wie sich das dann natürlich auf die nächsten Generationen auch auswirkt. Und ich glaube, das sehen wir im Herrentennis jetzt noch mal deutlicher als im Damentennis. Aber auch, ich finde, im Damentennis haben wir eine Verschiebung hin, dass es wieder mehr diese Top-Spieler gibt, die so ihre Bereiche haben und die es dann zu schlagen gilt. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, dass das bei den Damen so war, weil ich meine auch, du warst jetzt bei unserem, bei der Vorschau nicht dabei, aber auch da war es so, dass der Name Sabalenka und Rybakina für die Siegerin jetzt durchaus gefallen ist, ne? Wo man sich relativ sicher sein konnte, irgendwer aus der Bude, aus der Ecke wird es schon werden. Und auch das trifft ja dann zu. Also ich finde, das ist schon deutlich, schon auch deutlicher geworden, dass es da einfach diese Pole gibt, um die sich dann diese Dinge rum sortieren. Es ist einfach, es wandelt sich.
Ja, und bei den Frauen, klar, da haben wir natürlich zwischendurch auch immer mal wieder andere Siegerinnen dazwischen. Aber ich glaube, wir haben sogar auch hier schon vor gar nicht allzu langer Zeit drüber gesprochen, ob man nicht sogar auch sagen kann, dass es auch so eine Art, ich sag mal, Top Four, Big Four, wie auch immer man das denn nennen will, schon gibt bei den Frauen. Also klar, wir hatten jetzt irgendwie in den letzten 2 Jahren eine Madison Keys, die einen Titel gewonnen hat, Krejcikova, Wondrusova ja, glaube ich, auch 2023 in Wimbledon. Aber wenn wir die 3 mal rausnehmen, dann hießen halt, ich meine, seit Roland Garros 2022 die Grand-Slam-Siegerinnen Swiatek, Rybakina, Sabalenka und Goff.
Ja, es ist auf jeden Fall eine Zentrierung gekommen, definitiv. Auch diese Setzung zu wissen, okay, bei einer Świątek musst du bei Roland Garros auf jeden Fall mitrechnen. Eine Sabalenka auf jeden Fall für die Australian Open. US Open, glaube ich, hat jeder jeder Shot at. Also ich meine, das kann sowohl Świątek, Goff als auch Sabalenka. Ja, aber du hast halt schon so diese, das meine ich ja damit. Es ist natürlich nicht so extrem wie bei den Herren. Absolut. Da, bei den Damen ist schon noch mehr Durchmischung drin, aber sie wird kleiner, sie wird deutlich kleiner.
Ja, und was halt, finde ich, auffällig ist, dass, also wenn es Ausnahmen gibt, die dann eventuell wohl auch eher in Wimbledon passieren, wo nicht so klar hersehbar ist, dass ja jetzt eine Sabalenka oder eine Rybakina automatisch Wimbledon gewinnen, weil die am Aufschlag so überlegen sind, nochmal im Gegensatz zu den anderen, weil wir hatten letztes Jahr halt eine Iga Swiatek, die habe ich gerade in diesen Viererkreis mit aufgenommen, aber genau genommen war die ja eigentlich auch eine Überraschungssiegerin in Wimbledon.
Ja, natürlich, weil es vom Geläuf her das ist, wo man gesagt hätte, da hat sie wahrscheinlich neben den Australian Open die wenigste Chance, aber andererseits denkst du dann auch wieder, naja, jemand von ihrem Können her und von ihrer Erfahrung her, dass so eine Person, so eine Spielerin früher oder später sowas dann rausfindet, siehe Carlos Alcaraz, um dann vielleicht auch den Kreis wieder zu schließen. Wie lange hat man geglaubt und gesagt, dass er bei den Australian Open wahrscheinlich die schlechtesten Chancen hat und es nie so richtig hinbekommen wird, weil der Belag mit seiner Art zu spielen halt am wenigsten zusammenpasst. Aber er hat eine Lösung dafür gefunden. Auch ohne Juan Carlos Ferrero. Ich meine, wie groß waren denn die Diskussionen vor dem Turnier, ob er da, wie gut das denn jetzt klappen würde, dass er so holterdiepolter keinen Trainer mehr hat. Wir sehen, es interessiert ihn exakt gar nicht. Insofern, ja, wahrscheinlich muss man auch am Ende sagen, jemand, der ein Top-Spieler, eine Top-Spielerin sein will, muss halt Lösungen für alle Belege finden und für alle Probleme, die sich dann irgendwie auftun.
Ja, überraschend, dass das jetzt so eine tennisphilosophische Folge geworden
ja,
ist.
Ja, ne, habe ich auch gerade
gar nicht erwartet.
Wie haben wir es geschafft, so abzubiegen?
Ja, irgendwie zwischen Djokovic, Sinner, Alcaraz haben wir dann irgendwann diese Kehrtwende gemacht. Ich muss sagen, ich fand die Diskussion aber eigentlich jetzt sehr, sehr spannend, weil ja, wir, glaube ich, auch nochmal aufzeigen konnten, dass das alles doch viel kleinteiliger ist und vielleicht auch von außen dann doch viel schwieriger zu bewerten ist, wenn wir irgendwelche Leistungen und Ergebnisse heranziehen und sagen, ja, so und so ist es jetzt. Ich glaube, das kann man so ein bisschen daraus mitnehmen. Und ja, dass wir schon auch einfach natürlich gerade sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern in der Spitze ein Leistungsniveau haben, über das man, glaube ich, auch ein bisschen stolz sein kann, wenn man Tennis so intensiv verfolgt.
Ja, also ich glaube, das kann man als Bottom line auf jeden Fall annehmen, dass man sagt, dass wir momentan wirklich relativ zeitgleich auf beiden Touren echt gesegnet sind mit sehr hochqualitativem Tennis und man wirklich durch die Bank weg enorm gute Matches präsentiert bekommt, egal auf welcher Ebene jetzt. Also egal, ob das jetzt Grand Slam ist oder irgendein anderes Turnier, finde ich schon, dass man immer wieder merkt, und ich finde es auch erstaunlich, weil wie oft reden wir denn davon, dass wir irgendwie so diese Jahrhundert-Matches haben? Und ich will jetzt nicht sagen, dass die Matches, die wir jetzt hatten, Jahrhundert-Matches sind, auf gar keinen Fall. Ne? Da muss dann schon so ein, weiß ich nicht, Wimbledon-Finale wie Roger gegen Rafa um die Ecke kommen, was einfach von der ganzen Dynamik nochmal eine andere ist. Aber dass man wirklich sagt, man kriegt qualitativ hochwertige Matches auf die eine oder andere Weise und das mit einer gewissen Konstanz, da kann man schon sehr, sehr dankbar sein als Tennisfan, dass man da wirklich das einfach auch mitbekommt und gezeigt bekommt. Und ja, vielleicht ist das dann am Ende auch, was man jetzt aus diesen 2 Wochen mit, nimmt. Ich fand die Australian Open dieses Jahr irgendwie auch ein bisschen komisch. Also die ganzen Wochen haben sich komisch angefühlt. Die zwei, vielleicht weil ich auch nicht so viel gucken konnte wie sonst und mit dem Tippspiel. Und das war alles irgendwie ein bisschen vogelwild. Übrigens auch Shoutout an alle Tipper. Es hat dieses Jahr zwar niemand geschafft bei den Australian Open, aber wir hatten einige dabei, die wirklich richtig lange durchgehalten haben, trotz all dem Chaos. Aber irgendwie ist das auch wieder das, was es dann am Ende jetzt zu einer sehr runden Sache gemacht hat, finde ich. Dass das Ganze halt so am Ende halt mit diesem Knall ausgelaufen ist. Und zu sagen, okay, das Beste kommt dann vielleicht halt doch zum Schluss.
So war es absolut in den 14 Tagen. Ich glaube, das kann man so sagen. Ja, Henrike, ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, um einen Cut zu machen, einen Cut unter den australischen Tennissommer und auch unter diese Episode. Ich habe es gerade gesagt, wir sind heute so ein bisschen tennisphilosophisch unterwegs gewesen. Schreibt uns natürlich auch gerne eure Gedanken dazu, kontakt@tennisproleten.de, genauso wie auch alle anderen Einschätzungen, Themen, die ihr so mitgenommen habt jetzt aus den vergangenen 2 Wochen in Melbourne. Vielleicht sprechen wir dann ja auch zu gegebener Zeit nochmal darüber. Folgt uns gerne, soziale Netzwerke, Tennisproleten findet ihr auf den gängigen Plattformen und sonst verbleiben wir so, dass wir uns in der kommenden Woche wiederhören. Henrike, dir noch ein paar schön erholsame Tage jetzt nach dem ersten Grand Slam. Es geht ja am Ende dann doch eigentlich immer Schlag auf Schlag und euch da draußen natürlich auch eine trotzdem schöne Tenniszeit, obwohl der erste Grand Slam des Jahres zu Ende ist, aber es geht auf den Touren weiter und wir werden in der kommenden Woche deswegen sicherlich auch schon wieder neue Geschichten mitbringen. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
Tschüss.